Hi Leute, hallo und herzlich willkommen zu den Vinyl Stories. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Nils Bokeberg. Ich weiß auch nicht, was das jetzt für eine Stimme war. So ein bisschen so wie die, fast wie die Öko-Frau von Anke Engelke. Aber ich glaube, ich breche das an dieser Stelle ab. Ihr wollt alle den Podcast hören. Und bevor es losgeht, ganz schnell noch ein Hinweis. Vinyl Stories heißt so, weil es ein Bookazine ist. Eine Mischung aus Buch und Magazin. Man könnte es auch Buchazin auf Deutsch nennen. Klingt aber eigentlich fast wie irgendein Medikament, mit dem man wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, die Trauer um das Verschwinden der CD bekämpfen kann, als wenn das so heißen würde. Aber dieses Buchazin, das wir, in dem wir immer wieder erscheinen, ist jetzt in seiner dritten Ausgabe herausgekommen. Vinyl Stories Nummer 3, jetzt erhältlich im gut sortierten Buchhandel, am Bahnhofskiosk oder direkt zu beziehen unter vinyl.tv. Da kann man sicherlich auch noch die ersten beiden Ausgaben, wenn noch Restbestände davon da sind, nachbestellen, damit man sich alle drei schön ins Regal nebeneinander stellen kann. Es lohnt sich sehr. Es ist vollgepackt mit allen möglichen Stories, die man sich nur denken kann oder die man sich auch vielleicht gerade nicht denken kann, über unser aller Lieblingsmedium, das Vinyl. Ich habe auch wieder eine Kolumne geschrieben, über Artworks und Cover. Gerion hat einen Text geschrieben über die Musikgeschichte. Er führt uns durch die Musikgeschichte in seiner natürlich unnachahmlichen, sehr eigenen Art und Weise. Tobias Rapp hat mal den Vinyl-Hype für uns ein bisschen analysiert und viele, viele Texte mehr. Also, liebe Leute, guckt einfach mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Vinyl mögt, dann ist das genau die richtige Publikation für euch. Jetzt erhältlich, wie gesagt, an all den Verkaufsstellen, die ich schon erwähnt habe. Und damit die Zeit sich jetzt gelohnt hat, sich dies alles, was ich gerade erzählt habe, anzuhören, gibt es als Belohnung für euch alle jetzt die aktuelle Ausgabe des Vinyl Stories Podcasts mit Gerion Klug und mir. Viel Spaß!
Vinyl Stories, der Podcast mit Gerion Klug und Nils Bokeberg. Heute Bruch.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Es ist mal wieder Zeit, euch gemütlich hinzusetzen, vielleicht auch einfach gemütlich hinzustellen. Manche mögen es so, manche vielleicht auch hinzulegen. Manche mögen auch das Liegen besonders gerne. Eine für euch, wie auch immer geartete, bequeme Position einnehmen und die nächsten Minuten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und genießen und ein Gespräch genießen über das vielleicht schönste Hobby der Welt, aller Zeiten, nämlich Vinyl. Und es gibt keinen besseren Menschen, mit dem man eloquent wie auch gleichzeitig zärtlich, liebevoll darüber sprechen kann, als, habe ich das angefangen mit, es gibt keinen besseren,
ja.
als den von mir sehr geschätzten Gerion Klug.
Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich meinen Job zum Beruf gemacht, wie ich so gerne sage. Vinyl, es geht um Vinyl. Vinyl Stories heißt unser Podcast mit dem einleitenden Berg aller Berge, dem Nils Bokeberg, der oben da auf seinem kleinen Hügelchen sitzt. Er hat sich so eine Art Erdhügel aufgebaut, nachdem er im Schneidersitz sitzt, vor sich das Mikro und behält so immer den Überblick. Er hat mir vorhin erzählt, vor der Sendung, dass es für ihn wichtig ist, immer oben zu sein und die Sicht zu haben auf die Dinge, weil sonst, ne, wenn man von unten guckt, sieht man nur die Radieschen.
Das alte Renevella-Prinzip. Ich bin immer oben und wenn ich unten bin, ist unten oben.
Genau. Worum soll es heute gehen, Nils? Wir haben heute eine Spezialsendung, wie unsere Sendungen fast alle speziell sind, aber das ist richtig spezial, weil wir heute...
Das neue Spezial unter unseren Spezialsendungen.
Weil wir heute uns von der Firma Zwiebackbrand den Namen abgeguckt haben.
Ich glaube, die Firma heißt nur Brand.
Zwiebackfirma
Brand.
Die Zwiebackfirma Brand stellt nicht nur sehr gute Zwiebäcke her mit Schokolade, Kokosflocken oder pur, sondern auch die etwas billigere Tüte Zwiebackbruch.
Ja.
Zwiebackbruch sind die Zwiebäcke, die in der Produktion kaputt gegangen sind und die dann reingekrümmelt werden in die Tüte, deshalb gut geeignet auch zum Dippen. Und wir wollen unseren ganzen bisherigen Podcasts Bruchstücke, die wir noch auf unseren Zetteln haben, heute in unserer Story, in unserer Folge Vinyl Stories Bruch versammeln, ja. Nämlich Splitter, liegengebliebenes, aufgehobenes
Faktensplitter sozusagen.
Genau, und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen mit unserer Bruchfolge.
Faktenkrümel, die im besten Falle auch für euch gut dazu geeignet sind, ein bisschen in das Thema zu dippen. Ich möchte genau. gerne bei diesem Bild bleiben.
Ja, in die Vinylsuppe reinzutippen.
Dippt doch mit uns in die Vinylsuppe mit dem Vinyl Stories Bruch.
Hast du gleich mal was auf der Pfanne?
Soll euer Schaden nicht sein.
Um nicht im Bild zu bleiben?
Ja, ich habe eine interessante Sache, die ich mit dir besprechen wollte, als wir uns über Vinyl unterhalten haben.
Ja.
Aber irgendwie im Laufe der Zeit nicht mehr untergekommen ist. Ich habe ja auch oft aufgelegt. Ich lege gar nicht mehr so oft auf. Das hat irgendwie nachgelassen.
Das ist dann normal. Es gibt diese Telefone nicht mehr, wo man das auf die Gabel macht.
Ja, sehr gut. Also die gedjayed. Übrigens, mir ist noch ein guter DJ-Name eingefallen. Du hast ja in einer der letzten Folgen deine DJ-Namen-Erfindung DJ Redoux erwähnt.
Ja.
Und mir ist auch noch ein guter Name eingefallen nach längerem Überlegen. Ein weiblicher DJ sollte sich den Namen Ich Tarzan geben.
Ja.
Weil dann auf dem Plakat immer steht
DJ Ich Tarzan.
Ich Tarzan DJ.
Nee, DJ Ich Tarzan.
Ja, oder DJ Ich Tarzan. Aber vielleicht.
Das ist echt ganz gut. Na. Also auch wieder. Das ist Service bei uns bei Vinyl Stories.
Absolut.
Geile Ideen, gratis.
Ja.
Muss man nur abtippen.
Kann man hier abgreifen. Das ist wirklich aus dem Vollen schöpfen sozusagen. Ja. Und wir werfen einfach damit um uns, als wenn es keinen Morgen gäbe.
Ah ja. Für Umme.
Für Umme. Aber was ich sagen wollte ist, also ich habe ja öfters aufgelegt und so und auch in verschiedenen Läden und ich habe auch immer gerne aufgelegt, hat mir Spaß gemacht, das Ätzen war immer das Plattenschleppen, aber mein Gott, gehört halt dazu.
Nützt ja nichts.
Mir ist das aber in 2-3 Läden passiert, was ich immer erstaunlich fand, dass ich ankam und aufgebaut habe und dann mir die Plattenspiele angeguckt habe, sind ja eigentlich fast immer 12-10er von Technics und dann aber keine Systeme hatte. Systeme, das ist vorne der Kopf, an dem die Nadel dran ist sozusagen, also für alle, die es nicht wissen, diese ganze Elektronik, die vorne an dem Arm dran ist, an dem Tonabnehmer. Du grinst so, als wenn ich das irgendwie falsch erklärt hätte.
Alles richtig erklärt. Nee, manchmal muss ich mich selber in die Lage von Menschen versetzen, die nicht wissen, was ein System ist.
Ja. und diese Systeme schraubt man halt so an und ab und da kann man auch, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, unterschiedliche Gewichte, unterschiedliche Sensibilitäten, unterschiedliche, keine Ahnung was, die unterschiedlichsten Aussehen. Es gibt so ein paar, auf die trifft man immer wieder und diese blauen DJ-Systeme zum Beispiel werden eigentlich fast immer auf die 12-10er vorne draufgeschraubt. Und mir ist das ein paar Mal passiert, dass ich in Läden kam und da waren keine Systeme. Da habe ich gesagt, ja, ich muss ja auflegen, habt ihr Systeme hier? Und dass die zu mir gesagt haben, nee, wieso, die bringt ihr doch immer selber mit.
Also, ja, das, mit da kann ich ja auch mal deine unschuldige Naivität nehmen. Das ist auch so.
Ich habe, ja.
Hoffentlich bist du in diese Sphären nicht hochgestiegen als DJ, sondern immer ganz unten in der Basis geblieben und hast dich darauf verlassen, dass die PA-Firma aus Schieß mich tot dann...
das war ja auch ein Club, da sind die ja stationär, die Plattenspieler, da braucht man nämlich eine PA-Firma.
Ja gut, aber ein DJ, der richtig was auf sich hält, der bringt natürlich sein eigenes System mit. Es ist ja wie ein Chirurg, der sein eigenes Messer mitbringt.
Ja, aber das Messer, das im OP liegt, ist auch okay.
Ja, aber weißt du, zum Beispiel beim Friseur, wenn der nicht mit seiner eigenen Schere schneidet, dann wird die Frisur nix.
Nee, das halte ich für eine Urban Miss.
Ja?
Ja. Ich glaube, dass gar nicht alle Friseure so die eigene Schere haben, die sie irgendwie...
Auf jeden Fall. Ein Friseur, der auf sich hält, hat eine 12.000 Euro Schere.
Nee, das glaube ich nicht.
1.200 meine ich.
Ja.
Jedenfalls teuer. Ist ja auch egal. Die richtige DJ bringt seine Systeme mit, aber ich muss zugeben, mir ging es auch schon oft so, du kommst da hin und hast keine Systeme mit und die sagen, ja, wir haben auch keine Systeme. Ja. Die bringt ihr doch mit. Ja. Das ist tatsächlich oft leider Usus. Aber, und sie haben ja auch recht, die Systeme werden oft geklaut. In Plattenläden werden sie auch oft geklaut und viele Plattenläden gaffern sie dann fest oder mit Tesa und damit man sie nicht klauen kann. Oder rücken nur gegen, habe ich auch schon erlebt, vor allem auch im Ausland, rücken nur gegen ein Pfand ein System heraus, dass man dann selber da drauf schnallt und man, wenn man es wieder abgibt, kriegt man seinen Pfand zurück. Ansonsten ist das natürlich das Gängigste für einen cleveren kleinen Dieb, das System beim Hören abzuschrauben und damit abzuhauen, die 50 Euro zu kassieren, die das auf dem Schwarzmarkt unter DJs vielleicht bringt.
Ja.
Ich kann es verstehen. Sagen wir mal, ich habe auch schon in meinem Leben sehr viel Gaffer zum Beispiel mitgenommen.
Ja.
Also quasi geklaut.
Ja.
Ne, du warst eine Veranstaltung, gehst zum Head da hinten am Mischpulst, weil du irgendwas hinkleben musst irgendwo und fragst sie nach Gaffer.
Ja.
Und das gibt er dir immer und immer mit den Worten, Wiedersehen macht Freude.
Ja.
Und du gibst es meistens nicht wieder. Und ich habe inzwischen 3-4 zig Rollen Gaffer zu Hause, die ich auf Tour nicht wieder zurückgegeben habe.
Ja, Gaffer braucht man ja auch immer. Aber Systeme braucht man halt nicht immer.
Hast du eigentlich mal den Unterschied im Laufe der Jahre? Du bist ja auch ein alter Rocker. Absolut. Sagen wir mal so, du hast auch vor 20, 30 Jahren schon auf irgendeiner Bühne gestanden.
Absolut.
Und damals war ja Gaffer nicht so gängig wie heute.
Stimmt.
Da war das richtig wertvoll. Eine Rolle Gaffer hat 40, 50 Euro oder so gekostet, also richtig viel. Weil nämlich tatsächlich, Gaffer ist dieses schwarze Klebeband, was im Veranstaltungsbereich en masse verwendet wird und wo sich jeder Veranstaltungstechniker damit rühmt, mit Gaffer, MacGyver-mäßig so ziemlich alles zu reparieren.
Das stimmt.
Und früher war in Gaffer, und das war das Gaffer ja ausgemacht im Vergleich zu normalen Paketklebeband, so kleine Eisenfäden so angelegt. Das ist, verhinderte das Zerreißen. Deshalb hat man mit Gaffer auch tonnenschwere Disco-Kugeln an die Decke kleben können, ohne dass man befürchten musste, erschlagen zu werden. Und seitdem Gaffer aber so ein Massenprodukt geworden ist und Gaffer es sogar bei Aldi gibt, für 4,95 Euro, ist da, glaube ich, gar kein Eisen mehr drin.
Das,
These.
Ich glaube, das Gaffer, das du meinst, das ist ja das, was in Deutschland immer Panzerband genannt wurde.
Genau.
Ja. Aber das schwarze Gaffer ist ja nicht unbedingt immer mit diesen Streben.
Damals nicht.
Ja, auch schon damals nicht. Das normale Gaffer. Das lässt sich halt einfach immer sehr gut reißen und es klebt sehr gut. Ich weiß noch, also wir hatten tatsächlich auch auf der zweiten Fritz und Bier-Tour hatten wir auch einen Rodi dabei und der war sehr versiert, auch im Umgang mit Gaffer. Ich habe meinen Gitarrengurt verloren, hatte mir aus Gaffer einen neuen Gitarrengurt gebastelt.
Diese Gaffer-Typen, die können alles.
Der war super und dann bin ich wir haben in Düsseldorf gespielt, im Haus der Jugend hieß das, glaube ich, und dann haben wir beim Soundcheck, haben wir alle ein bisschen rumgehangen und so ein bisschen geskatet in der Halle. Und ich bin dann mit dem Skateboard auf dem glatten Boden ausgerutscht und mit der Brust auf die Bühnenkante geschlagen und habe mir so leicht den Nippel verletzt. Und unser Rodi hat mir dann mit zwei Handtüchern aus dem Nassbereich, also so Papierhandtüchern und ganz viel Gaffer die Wunde versorgt.
Das ist ja toll.
Das sah dann fast aus wie so eine Schusswunde, das war mega cool.
Das ist echt Rock'n'Roll. Gaffer haben wir jetzt nicht mehr so einen guten Leumund, seitdem die immer die Rettungsgassen nicht freimachen.
Ja, aber Gaffer heißen ja auch beim Film, sind ja auch die quasi den Dolly schieben und so.
Ja. Tolles Wort.
Absolut.
Also Gaffer hat mit Vinyl nichts zu tun.
Gaffer-Cakes.
Oder hast du schon mal irgendwas im Bereich Vinyl mit Gaffer geklebt gesehen?
Ja, was habe ich denn schon alles aus Gaffer gesehen? Zum Beispiel, ich habe, glaube ich, auch mal Pucks aus Gaffer gesehen. Wenn jemand irgendwie keinen Puck dabei hatte, hat er sich dann irgendwie schnell selbst angebastelt.
Also ich habe immer einen Puck dabei, so einen großen, nicht großen, so einen sehr schweren Metallpuck, der nach oben konvex oder konkav verläuft, je nachdem von welcher Seite man guckt, nach oben sich verjüngt.
Ja.
Die gibt es im Fachhandel, kosten irgendwie so 10 Euro, das sind die besten Pucks der Welt, nicht so ein Plastikschrott, sehr schwer. Und die kann man, während die Single sich dreht und man die Single abspielt, kann man sie von der Single wegnehmen, ohne die Musik zu stören und auf den linken Plattenteller legen.
Wo du das gerade sagst mit schwerem Puck, das würde mich interessieren, weil du ja auch Plattensammler bist, leidenschaftlicher Plattensammler, auch leidenschaftlicher Plattenhörer. Bist du auch so einer, der so deren Gewicht auf die Platte legt, wenn er die hört?
Nein.
Das habe ich auch nie kapiert. Was ist das? Erklär es mir bitte.
Die Laufruhe der Schallplatte wird erhöht.
Ja.
Das ist wahrscheinlich noch die unterste Stufe der Spökenkickerei im Hi-Fi-Business. aber das kann ich noch irgendwie verstehen. Sieht auch gar nicht so scheiße aus, finde ich.
Doch, sieht ja immer aus, wie so, als wenn da so ein Stempel auf der Platte wäre.
Ja, hast du was gegen Stempel? Das sieht doch ganz okay aus.
Ja, aber
da gibt's echt schlimmere Auswüchse.
Ich sehe das Label gar nicht.
Das stimmt, ja. Aber die Laufruhe. Nein.
Aber macht das wirklich so, und ich kapiere es nicht, macht das so einen krassen Unterschied?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich das Ohr nicht dafür habe. Ich habe das Ohr nicht für die Zwischentöne im Hi-Fi-Bereich. Das habe ich noch nie gehabt. Das wird sich mir nie erschließen, diese Welt quarzgefüllter
Säcke,
die man unter die Box schiebt, damit das besser klingt.
Na.
Oder Klangschalen.
Ja.
Oder das Wasser, goldbedampfte Wasser, was man auf die Box stellt in einem 1 cm hohen Gefäß, was 400 Euro kostet, damit die Mitten besser klingen.
Das gibt es?
Noch nicht. Könnte es aber geben.
Ja, die Tatsache, dass ich es frage.
Tu dich doch mal kund in HiFi-Foren und du wirst eine spitzenmäßige Welt erleben. Tauch da mal ein bei den HiFi-Foristen, die sich gegenseitig die Sachen um die Ohren hauen und da heißt es zum Beispiel sehr oft, also die Leute, die bei eBay HiFi-Sachen kaufen, die sind in diesen Foren, in diesen Spezialforen von Kennern, sehr schlecht angesehen. Da heißt es immer, hast du wieder was in der Bucht erstanden? Ah, ja. eBay ist die Bucht. Und dann müssen irgendwelche Leute, die sich damit auskennen, die Sachen reparieren.
Ja.
Und die Schadenfreude in den Foren ist groß.
Natürlich.
Ja, wärst du auch gleich was Richtiges genommen.
Ja, das ist ja eben, es ist ja interessant, was es da alles für Seltsamkeiten gibt. Also abgesehen von diesem Gewicht, das man so in die Mitte der Platte legt, um für die höhere Laufruhe, wie du sagst. Es gibt ja auch verschiedene, sogar ganze Apparaturen, um Platten zu plätten. Falls eine Platte irgendwie gebogen ist oder so, sei es durch Hitzeeinwirkung oder falsche Lagerung oder was auch immer, und man diese Platte aber unbedingt retten will, dann gibt es immer die Möglichkeit, die Platte zu plätten. Damit sie wieder gerade ist sozusagen. Das geht immer auf Kosten des Klangs, also die wird nie wieder klingen wie vorher so. Man kann die nicht hundertprozentig retten, aber wohl so, dass sie wenigstens irgendwie wieder anhörbar ist.
Aber ist doch schön, was hast du denn dagegen? Das ist doch schön, wenn sich Leute damit beschäftigen.
Ja, aber da gibt's so, dann habe ich zuletzt gelesen, kann man glaube ich in Amerika bestellen, das sind so eine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Apparatur aussieht, ich glaube wie so eher wie zwei sehr große Steine, so Steinplatten. Und da kommt die Platte dann dazwischen, zwischen so eine Schutzsache natürlich noch, und kommt dann in den Ofen. Das heißt, man schiebt dann diese Steine in den Ofen, damit die Platte da drin dann geplättet, also erhitzt wird und dadurch wieder in die Form zurückgepresst
wird. Ja, wie so ein Toast.
Ja.
Du hast ja auch, kennst ja auch diese Toastklumpen.
Genau.
Ne, tust du den Toaster, dann kommen die so flach wieder raus, wie genau. So ein Toast.
Jetzt zahlst du für so ein Plätteisen, für ein Ofenplätteisen für Schallplatten, zahlst du $80 vielleicht. Vielleicht kostet es $100.
Ja.
Irgendwie sowas.
Ja. Lohnt sich doch schon bei 5 Platten.
Ja, wie oft benutzt du das? Das benutzt du einmal. Also wie viele verbogene Platten? Also was bist du für ein schlechter Plattenlagerist oder Käufer, wenn du so viele verbogene Platten hast, dass es sich rechnet, so viel dafür auszugeben?
Naja, da muss ich mal gegenhalten. Irgendwann rechnet sich das alles. Auch diese eine Plattenreinigungsmaschine, die ich nicht habe und auch noch nie benutzt habe, wird sich auch irgendwann rechnen. Die wird sich irgendwann rechnen. Das ist, neulich gab es eine ganze Ausgabe einer Vinylzeitschrift,
ja.
Es ging nur darum, Platten zu retten, Platten zu behandeln, Platten zu reinigen, und dann sahst du Bilder, wo jemand Ponal, also den Holzleim auf die Platte in möglichst exakter Stärke gießt, austrocknen lässt, um dann mit diesem Ponal, was man dann, wenn es trocken geworden ist, wieder ablöst, den Schmutz aus den Rillen zu lösen. Das sind Tricks, da solltest du mal reingehen in diese Welt.
Ja, absolut.
Also, ich meine, du interessierst dich ja ansonsten für perverse, abwegige Sachen.
Also ich habe auch tatsächlich, ich liebäugle immer wieder damit, mir so eine, wie heißt die, Disco-Stadt oder so zu holen. Diese,
was ist eine Disco-Stadt?
Die Handreinigungsanlage, die Handplattenreinigungsanlage.
Ah.
So,
wie geht das?
Die gibt es so überall, die kostet irgendwie 30 Euro oder so.
Das kann nicht sein.
Die ist aber sehr billig. Beliebt. Das ist auch eine der einzigen, die es noch gibt. So.
Weil sie billig ist.
Ja, und
ach, es gibt auf dem Weltmarkt 10, 20 Plattenreinigungen.
Ja, aber das ist die einzige, die von Hand geht und die irgendwie super weit verbreitet ist. Da ist dann immer noch das Reinigungsmittel dabei. Und das ist wie so eine, wie sieht das aus? Wie so eine, ja, wie so ein Plastikhalter. Da guckt die Platte so halb raus und dann dreht man die da drin mit so
eine kleine Kurbel dran. Das ist nichts, das kann ich hier gleich sagen. Das
ist die nix. Ist aber bei Tests schneidet die immer okay ab. Die sagen, alles echt besser, als wenn man sie nicht reinigen würde. Und aber dann ab da geht es natürlich, macht es einen sehr großen Sprung, und dann gehen Plattenreinigungsanlagen ab, weiß nicht, 250 Euro los. Und
aber bring doch deine 5 verstaubten und nicht hörbaren Platten zum Händler, also zu den HiFi-Händlern, die haben immer einen im Hinterzimmer.
Ja.
Lass die reinigen für 2,80 Euro pro Stück, dann hast du Top-Platten. Das kannst du auch machen.
Es gab früher auch in Köln.
Dafür gibt es Spezialisten, das muss man outsourcen, das muss man nicht zu Hause haben.
Es gab in Köln auch einen Plattenladen, als der Mediapark neu eröffnet hat, das Cinedom, mitten in der Stadt. Da war auf der Rückseite, was quasi die erste Seite ist, wenn man auf das Cinedom zufährt, ein Plattenladen, und der war bekannt dafür, dass der eine Plattenwaschmaschine hat. Und da sind die Leute immer hingegangen, um da ihre Platten reinigen zu lassen.
Mhm.
Hat sich nicht lange gehalten, der Laden. Anscheinend ist Plattenreinigen kein Geschäftsmodell. Zumindest kein ausreichendes.
Glaube ich aber, das müsste man, na, ausreichend natürlich nicht, natürlich nicht. Es gab ja auch mal, fällt mir gerade ein, wo sie über so sehr spezielle Geschäftsmodelle reden im Bereich Musik. Es gab mal eine Zeit lang auch in diversen Großstädten so Plattenläden, die original immer nur 20 Platten hatten.
Ja.
In dem Fall waren es tatsächlich CDs, die quasi so eine, nicht quasi, die eine selektiert haben
ja.
Und da vertraut haben, dass die Leute ihnen vertrauen, dass sie nur 20, ne?
Ah, kannst in Hamburg, da in dieser Passage.
Da gab es mal so einen. Stimmt, zum Beispiel. Der hat gesagt, das sind die 20 geilen Neuerscheinungen. Ah. Wenn die weg sind, dann kaufen wir 20 andere.
Der war in dieser Passage, genau, ich erinnere mich.
Das hat sich aber irgendwie, hat sich das nicht gerechnet. Das hat ja einerseits auf die komplette Faulheit der Leute gesetzt, ja, so, weil die keine Zeit mehr haben, sich was auszusuchen, sondern wie bei Kochsalon oder wie diese Läden heißen,
Kochhaus,
ja, so man sich so Bruchstücke, fertig zubereitete Sachen kauft, um dann zu Hause selber was zu machen und das Gefühl zu haben, man hat selber was gemacht, ja, obwohl es eigentlich schon alles vorgegeben ist.
Aber da gehe ich aber gerne hin. Das nennt sich ja das begehbare Kochbuch.
Ja. Das ist ein Zeichen deiner Faulheit, würde ich sagen. Sich wirklich damit auseinanderzusetzen, nee,
manchmal
was
manchmal sind
brauchst.
Da leckere Sachen, ist doch scheißegal.
Ob natürlich
ich mir jetzt
sind da manchmal
oder
leckere
ob ich jetzt
Sachen.
Hier zu Hause in ein Kochbuch gucke, mir ein Rezept raussuche und die einzelnen Zutaten an dem Edeka kaufe, ist das dasselbe in grün. Nur, nee, dass ich kaufe dann im Edeka Zutaten, wo ich dann nachher Sachen übrig habe, die ich in meinem ganzen Leben nie wieder brauchen werde.
Was soll das immer sein? Das ist das Hauptargument, der Kochsalon.
Ja, ich habe dann so eine 3-Liter Flasche Sriracha oder so. Das benutze ich aber niemals.
Aber warum, was ist das für ein Gericht, wo Sriracha rein muss?
Ja, keine Ahnung.
Kannst auch mal ganz normale Gerichte machen, wo die Sachen auch mal aufbrauchst in 3 Jahren. Irgendwas mit Safran,
ja,
zum Beispiel Safran.
Ja, Safran, wo machst du das denn rein?
Suppen.
Ja, Suppen esse ich halt fast nie.
Safran ist übrigens sehr gutes Gewürz.
Mach den Kuchen Gel.
Gelb.
Ne, Gel.
Ja, das B haben sie weggelassen wegen dem Reim. Das reimt sich sonst nicht. Wirklich wahr.
Ja?
Ja. Ich habe mich im Safranbereich mal umgetan. Und zwar aus dem Grund,
weil du überlegt hast, ins Safrangeschäft einzusteigen.
Ernsthaft, ja, natürlich. Ja, das Safran ist ja tatsächlich das teuerste Gewürz der Welt. Immer noch. Also geh mal in den Supermarkt und kauf mal Safran. Ja. Du findest es im Gewürzregal. Du kriegst so eine Art...
So rote Fäden.
Du kriegst so eine Art kleines Plexiglasdöschen. Ja. Da sind dann 8 rote Fäden drin, die 3,80 Euro kosten. Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt, wo Safran wächst.
Ja.
Warum gibt es kein Selbstbau an Pflanzset?
Ja.
Es gibt original ein Safran-Rezeptbuch in Deutschland.
Ja.
Das habe ich sofort besorgt und auch jemandem geschenkt, der nämlich in einem fremden Land in der Nähe von Deutschland, wo es die Sonne mehr scheint, jetzt tatsächlich Safran anbauen will, sich Samen hat kommen lassen.
Ja.
Aus Afrika oder Indien. Und der steigt jetzt ins Safran. Erstmal ins Privatbusiness ein,
ja,
um Safran für sich selbst herzustellen, für den Eigenbedarf,
ja,
auch erlaubt. Und dann natürlich seine Nachbarn und dann zieht das so seine Kreise wie bei Jinzul oder so, wo der auch, wie die ganzen großen Weltfirmen haben alle in der Garage angefangen.
Absolut.
Ne?
Apple,
Deutsche Bank,
Safran, Safran Müller.
Safran Müller wird das auch, ihr werdet davon hören. Und wem habt ihr es zu verdanken? Ihmchen.
Yours.
It's mine. Also, ja, wieso sind wir auf Safran gekommen? Ach, wegen deiner Affinität zu Kochhaus,
ja,
die ich kritisieren möchte, aus einem exakt einem Grund. Ist mir egal, ob du faul bist.
Ja.
Das tangiert mich ja nicht. Klar, die Sendung muss ich allein vorbereiten. Das ist okay. Aber das ist mir eine Wumpe. Da, was ich schlimm finde, ist die Verpackung. Der Verpackungsirrsinn. Da wird original für 5 Gramm Salz extra eine Plastikverpackung drum gemacht. Das finde ich scheiße. Und dagegen kannst du jetzt nicht sagen, lenk wieder ab auf ein anderes Thema.
Nee, aber ich kann das Salz, habe ich ja. Kann ich auch da lassen.
Ich habe auch andere Sachen, Petersilie oder so.
Ja, die wird nicht verpackt.
Anstrengender Typ.
Nee, aber wie sind wir denn jetzt auf Kochhaus gekommen? Achso, wegen diesem 20-CD-Laden in Hamburg.
Ja, wo es die Idee gab, wir suchen aus, ihr müsst nicht mehr aussuchen.
Der war aber ganz sympathisch irgendwie.
Hat sich nicht gerechnet.
Ja. Aber das Schöne an dem Laden war, also man muss sich das ja vorstellen wie ein Bütchen eigentlich. Das war ja wie so ein Kiosk. Es war nur so ein Verkaufsfenster. Da hingen links und rechts die CDs und dann stand da eine junge Verkäuferin immer drin. Und hat man gesagt, ja, ich nehme hier die Nummer 12 und dann hat sie einem die verkauft.
Was ja auch richtig, es war ja richtig, die Idee war ja grundsätzlich richtig, nämlich Musik danach aufzuteilen, in was für Stimmungen du sie brauchst. Und nicht nach Namen zu gehen und nicht nach bekannt oder nicht bekannt und nicht nach allen Sachen, die den meisten Musikkäufern ja wichtig sind.
Ja.
Image, habe ich schon mal gehört, hat mein Nachbar, ich will genau die Melodie oder irgendwas, ich will den Hit. Sondern zu sagen, wir übernehmen das als Service, wenn du brauchst etwas ist jetzt mal ganz doof, brauchst abends mal was nach Feierabend.
Ja.
Da haben die Leute da damals immer so Lounge-Musik gehört.
Ja.
Kruder und Dorfmeister. Ja, Sofa-Surfers.
Wie hießen diese Ibiza-Platten?
Molokko oder so. Molokko vielleicht ist nicht. Aber so die
Café Del Mar.
Café Del Mar-Sachen. Und das kannst du ja auch in gut machen. Du musst ja nicht nur mal diesen Schmonzens nehmen. Du kannst ja auch mal Künstler unterstützen, die es echt verdient hätten, die aber weltweit nicht so bekannt sind.
Ja.
Und insofern fand ich das Prinzip jetzt nicht so falsch, wie ich als Mainstream-Kritiker das gerne hätte.
Ja. Ich glaube, ich habe mir da damals die erste Sudwoman geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Gute Platte.
Na, alles wird dich nicht täuschen. Weshalb kamen wir auf diesen Plattenladen? Wir müssen nochmal immer wieder zurück oder wir können auch mal weitermachen. Ist auch egal.
Die
Sendung heißt Vinyl Stories Bruch und so arbeiten wir halt auch im Steinbruch des Herrn und hüpfen von Felsen zu Felsen.
Ja, aber das Problem ist, dass wir quasi immer wieder einen Felsen bauen und den dann wieder runterreißen müssen, um wieder an die Goldader zu kommen, die unser Gespräch ist.
Also du warst am Anfang bei Systeme klauen.
Ja, aber da sind wir schon lange von weg. Wir waren jetzt bei Plattenplätten.
Hast du schon mal ein System geklaut?
Nee, ich habe nie Systeme geklaut. Zumindest nicht bewusst, nee. Aber ich hatte auch nie einen Plattenspieler zu Hause, bei dem ich ein System hätte gebrauchen können. Deswegen war das für mich auch nie interessant.
Worüber wollen wir noch reden? Wir könnten noch mal über Zahlen reden. 180, 150, 200 Gramm.
Ja, willst du mir jetzt Dope verkaufen, oder was?
Nein.
Komm, jetzt habe ich mal einen Knaller gelandet.
Ja.
Nee, das stimmt. Es gibt diesen seltsamen, eigentlich gar nicht existenten, aber von Plattenfirmen forcierten Glaubenskrieg um das Gewicht von Vinyl. In dem auf eine Platte draufgedruckt wird mittlerweile, auf Vinyl draufgedruckt wird, in Super Sound 180 Gramm oder in hochwertigem 180 Gramm, steht auf den meisten Platten drauf. Aber das Gewicht des Vinyls macht überhaupt nichts in der Klangqualität einer Platte aus. An der Klangqualität einer Platte
Zumal
aus.
Zumal es meistens sowieso 180 Gramm sind.
Ja, aber es gab ja zum Beispiel früher in den 80ern, wenn ich mich an sämtliche Taildeck-Veröffentlichungen oder so erinnere, das waren echt immer Platten, wenn man die so in der Hand hatte, dann sind die schon umgebogen, wenn man die nur gehalten hat. Also das war wirklich
aber
sehr,
ich habe auch amerikanische Pressungen aus den 70ern, die sehr, sehr dünn sind.
Ja.
Das war nämlich damals auch, galt auch mal als schick.
Ja.
Ebenso wie Twiggy, das Magermodel aus den 60ern auch mal eine Welle ausgelöst hat an Schlankheitswahn. Es galt mal in der Plattenindustrie auch mal als schick, sehr dünne Platten zu haben, die trotzdem gut klingen.
Ja.
Die klingen tatsächlich auch okay. Das Gewicht hat tatsächlich nichts mit dem, also diese 180 Gramm, das ist Quatsch.
Aber das wird immer suggeriert, wenn das auf einer Platte draufsteht, dass das die Platte besonders wertig machen würde. Das ist...
Ja, die Leute stehen schwer gleichwertig, das ist ein alter Impet, also alte psychologische Konstante im Leben.
Ja.
Zum Beispiel, Männer stehen total, wenn ihr Gemächt total schwer ist. Das finden Männer gut.
Naja, lang, ne?
Ja, dadurch schwer.
Ja. Ist die Frage, ob sie es auch schwer haben wollen. Wenn es schwer wäre, würden sie es gar nicht haben wollen.
Das glaube ich nicht.
Männer sind leicht gebückt, es geht auf die Bandscheiben und so.
Männer haben total Bock auf schwere Sachen inzwischen in Bayern.
aber bei Vinyl ist es, ich finde es auch so ein bisschen albern. Also ich finde auch, mich interessiert es gar nicht, ob das, wie schwer das Vinyl ist. Da soll einfach das drauf sein, was ich da drauf haben will. Aber das ist mir doch kackegal, wie viel das wiegt. Also ich wiege es ja sowieso nicht nach. Wenn ihr da jetzt vor allem 180 Gramm ist, dann auch so eine blöde Angabe. Die können da ja alles draufschreiben. Ich lege die doch nicht zu Hause auf eine Waage, auf eine Briefwaage oder so.
Nee, du hast, also ich kann dir da nur zustimmen, wir haben keinen Dissens in der Richtung.
Ja.
Also.
Ja, aber einfach, dass wir jetzt halt mal gemeinsam gegen die Industrie vorgehen, die so einen Humbug veranstaltet. Was ich schön fand bei so einem Metal-Label, ist das Nuclear Blast? Ich glaube Nuclear Blast, wenn mich sogar alles täuscht, ein deutsches Metal-Label.
Mhm.
Irgendwo aus...
Süddeutschland,
genau. Das ist die richtige Einschätzung. Ich habe zuletzt einen Artikel gelesen, dass der Chef von Nuclear Blast Flipper sammelt. Und der hat eine riesen Halle. Eine Halle.
Voller Wasser.
Voller Flipper. Und noch so ein paar andere Automaten. Und immer wenn Bands, amerikanische oder internationale Bands, zu Labelbesuch kommen, geht er mit den Zocken alle Flippen aus, weil er da alles Mögliche hat. So Kiss-Flipper und so. Und alle finden es total geil.
Mhm.
Was natürlich auch das Label und den Chef wieder sehr sympathisch macht.
Xavier Nadur hat eine ganze Halle voll alter Autos.
Aber der hat doch gar keinen Führerschein.
Das ist Legende, er hat doch einen Führerschein.
Ah ja. Auf jeden Fall haben die, ich habe mir zuletzt eine Nuclear Blast Platte geholt, ich glaube von Kadaver, Berliner Metal Band, Berliner Rock, wie nennt man sowas, so Stoner-Rock oder sowas, auf jeden Fall so langhaarig und irgendwie ganz okay. Da war ein Sticker drauf, extra in schwarzem Vinyl.
Ja, Wahnsinn, ne?
Das fand ich einen ganz guten Gag.
Wie das sich so überholt hat. Achso, das war ein Witz.
Ja.
Achso, ja. Aber alle, inzwischen ist natürlich die Schraube an Lobpreisungen von sich selbst in der Plattenindustrie so quatschig geworden, das ist echt irre.
Ja.
Auch da ist vielleicht ein Dissens zwischen uns, den wir auch mal untersuchen können. Es gibt ja sehr viele Sachen inzwischen wieder auf Vinyl.
Ja.
In gewissen Hi-Fi- und Connoisseur-Kreisen gelten diese Platten aber gar nicht als Platten. Die sind einfach nur auf Vinyl gepresst, aber entstammen einem digitalen Master. Mit anderen Worten, können gar nicht das, was der Platte immer so zugeschrieben wird, nämlich die Wärme und Auflösung im Sound,
ja,
den sogenannten Vinyl-Fetisch-Sound,
ja,
wiedergeben, weil das sowieso eigentlich einfach von digitalen Quellen, von CD runtergezogen, einfach auf Platte. Die können gar nicht so gut klingen, wie, ja, damals die Platten geklungen haben.
Ja.
Stimmt das?
Ich bin gespannt und warte auf den Dissens. Ja, klar. Also,
aber dir ist das Wumpe.
Mir ist das mega Wumpe. Ich freue mich einfach, wenn Platten gereissued werden, die ich haben will. Weil ich aber dann
die, wenn die dann genauso dünn klingen wie doof klingen?
Ja, ist doch okay. Also dann, ich wollte aber das ja
doch,
dann so.
Das ist doch, das, es geht doch darum, dass nicht nur das Format stimmt, sondern auch ein bisschen der Sound stimmt.
Ja, aber ich...
Oder du hast vielleicht auch die Ohren nicht, weil die Haare drüber hängen.
Ja, lange Haare, kurzer Verstand. Ich glaube, dass, also für mich geht es ja um die Songs und klingen tun die ja immer wie der Song, den ich hören will. Also da gibt es nicht, für mich, für meine Ohren, nicht so die Riesenunterschiede, wenn ich das Lied XY hören möchte, ob das von einem digitalen Master stammt oder von einem analogen Master, würde ich bezweifeln. Also ich glaube, wenn man es mir nebeneinander vorspielt, dann würde es mir vielleicht gerade noch auffallen. Aber wenn ich jetzt ein Lied im Kopf habe und dann die Platte auflege, um das zu hören, dann höre ich doch in dem Moment nicht, von was für einem Master das stammt. Das ist ja Bullshit, nämlich einfach nur den Song.
Die wahrscheinlich nicht. Die allgemeine Tests, wenn man Hörern so drei Formate vorspielt, Vinyl, CD, MP3, was klingt am besten, und die das zuordnen sollen, die meisten Leute liegen da falsch.
Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Also der Pepsi-Test, den kann man bestehen, das geht.
Das sagst du.
Den habe ich mal gemacht mit 8 oder so bei uns in der Fußgängerzone in Wesseling.
Und wie haben die anderen 7 abgeschnitten?
Nee, du kriegst ja dann 3 Kohlen hingestellt. Und,
was ist denn die dritte Cola?
Nee, die anderen beiden Colas waren dann echt so Kinder-Cola oder River-Cola oder so. Also wo den Geschmack wirklich, also, selbst wenn du irgendwie gerade 20 Chilis gegessen hast, immer noch easy rausschmeckst. Und dann, welche ist die beste? Nee, ist ja klar, dass dann die Pepsi immer gewinnt, weil die anderen halt einfach schwarzes Wasser waren.
Ja, ich habe das noch nie gemacht. Also Pepsi schmeckt wirklich am besten. Und Fragezeichen?
Zwischen 2 sehr schlechten Kohlen auf jeden Fall. Ja.
Was ist denn für dich die beste Cola?
Das finde ich schwierig.
Ja, heute bei Vinyl Stories Bruchstücke. Sprechen über
das
Cola.
Das nächste Thema. Also man sollte diesen 180 Gramm Quatsch. Achso, ich habe mir was Interessantes bestellt. Ich werde jetzt langsam zu so einem Technikfreund. Ich habe mir zum Beispiel auf eBay vor gar nicht allzu langer Zeit meinen ersten Plattenspieler wieder bestellt. Müsste demnächst ankommen, freue ich mich sehr. Angeblich noch funktionabel, 25 Euro. Und ich stelle mir den irgendwo schön in die Ecke und finde es irgendwie eine schöne Erinnerung. Aber ich habe mir noch was anderes sehr Interessantes bestellt. Und zwar habe ich bei einem Crowdfunding mitgemacht. Ich mache ganz selten, aber immer mal wieder bei so Crowdfundings mit. Ich habe hier damals beim Crowdfunding hier in Berlin für Original Unverpackt mitgemacht, ein Supermarkt, der keine Verpackungen hat. Dann habe ich einen Film, eine Doku mal gecrowdfundet über einen Komponisten und seine Muse. Und jetzt habe ich gecrowdfundet einen Plattenspieler, den man selber zusammenbaut. Das
toll.
Ist eines dieser Projekte, das ist ein amerikanisches Projekt, eines dieser Projekte, die dann so übercrowdfunded werden, also die wollten dann irgendwas erreichen, irgendeine Summe X und haben die dann am Ende 50 Mal erreicht, so in etwa.
Mhm.
Und werden den jetzt in großer Auflage herstellen und hoffentlich noch vor Weihnachten liefern. Und da habe ich 2 Stück bestellt, einen für mich und einen für meinen Schwiegervater in Spee, weil der auch so ein Vinyl-Nerd ist. Und ich glaube nicht, dass der besonders toll klingt, aber ich finde es einfach eine schöne Sache. Der ist
und
jetzt
was
nicht,
ist das für ein Material?
Ja, das ist so eine harte Pappe, Ach so.
Kein Holz bei.
Nee, das Case ist so eine harte Pappe, die ist so unterschiedlich bedruckt. Gibt's schwarz, dann in Marmor, dann auch einfach in so einem Cardbox-Look, dass du da auch selber irgendwie draufmalen kannst und so.
Aber es geht dann quasi nur ums Chassis, also den Tonarm kannst du nicht selber basteln.
Nee, aber der ist dann so dabei und dann geht's aber auch so darum, die Sachen zusammenzustecken sozusagen, die Elektronik zusammenzustecken, unter Anleitung und dann eben da so alles so zusammenzubauen. Und
Kostenpunkt?
Ich glaube $60 oder so. $70.
Das ist echt wenig.
Ja. Und dafür da ich verspreche mir davor, also ich glaube, dass es einfach Spaß macht, das zusammenzubauen, irgendwie lustig ist und es ist ja auch ein schönes Erfolgserlebnis, wenn das dann irgendwie läuft und so ein bisschen mehr so das Prinzip zu verstehen, wie so ein Plattenspieler funktioniert.
Vielleicht, ja. Das also programmieren lernen.
Genau.
wie beim Computer, das kann ja auch keiner mehr.
Genau. Und da bin ich sehr gespannt, wann der kommt und den dann hier zusammenzubauen, auch irgendwie so in die Küche zu stellen. Dann stehe ich ja einfach einen Stapel Singles daneben und dann kann man den ja da mal so ein bisschen aus Spaß benutzen.
Genau. Bist du auch so ein Typ, der für jeden Raum einen Plattenspieler braucht?
Habe ich immer gedacht, nee, aber jetzt so langsam kristallisiert sich das dann doch heraus. Ja. Aber ich will vor allem auch nochmal, also ich glaube, als erstes will ich an meiner Anlage, an meiner Hauptanlage im Wohnzimmer zwei Plattenspieler haben.
Ja, warum?
Damit ich da auch so ein bisschen mixen kann.
Ach so, ich dachte jetzt für Klassik und für Metal.
Auch geil.
Kann ja auch sein.
Für jedes Genre einen eigenen Plattenspieler.
Ja. Naja, mit einer anderen Nadel halt dann, ne? Das ist.
Aber ich könnte ja immer das System wechseln gegen eines der vielen Systeme, die ich aus verschiedenen Clubs mitgenommen habe.
Ja, aber dann müsstest du ja immer das Gewicht neu einstellen. Oh. Gleich Plattenspieler, Time bei, auf Metal.
Beim Gewicht sagt man ja immer, das Gewicht am Arm so einstellen, dass der gerade so in der Mitte bleibt.
Ja.
Der Arm. Hm. Aber dann setzt er nie richtig auf der Platte auf. Dann springt er mir immer auf der Platte.
Dann musst du einen Pfennig draufkleben.
Nee, ich mach's dann einfach ein bisschen schwerer.
Ja, oder so. Aber manchmal hat man ja hinten ist das Gewicht weg und vorne braucht man Gewicht. So, wenn man mal einen Plattenspieler kauft mit einem schlechten Arm oder so.
Ja.
Und früher war die Regel dann Geldstücke vorne draufkleben.
Ja,
wird auch in vielen Plattenläden immer noch gemacht.
Ja.
Und sensible Leute drehen durch. Weil das kann der Platte nicht gut tun, diese Fräsen.
Ich glaube aber, dass Platten mehr vertragen, als man ihnen gemeinhin zusagt.
Das glaube ich auch. Bist du eigentlich auch Mono- und Stereo-Unterscheider?
Nee, überhaupt nicht. Ist mir auch total egal.
Das ist, glaube ich, da sollten wir uns vielleicht mal zusammensetzen. Also ich bin da auch noch nicht drin, aber es gibt durchaus glaubhafte Stimmen, die sagen, so ein paar Sixties-Sachen klingen Mono so geil und so, das fetzt sich so weg. Die Kingsplatte in Mono ist halt geiler als die Kingsplatte in Stereo, weil es irgendwie dich mehr auf die Nase trifft.
Ich habe mal so einen Artikel gelesen über, wie nennt sich das, Quadro-Sound oder so?
Ja, das Mono plus Stereo plus nochmal Mono, also vier.
Das ist ein ganz spezielles System, wo so vier Boxen angesteuert werden.
Das war mal hip.
Da gab es aber nur ein paar Platten, die das überhaupt unterstützt haben. So.
Ja, weil die Platten auch quasi aus so abgemixt werden mussten, dass aus allen vier Lautsprechern
andere Informationen
kamen. Eigentlich eine sehr, sehr, aus meiner Sicht, sehr gute Idee, weil die Welt hat vier Ecken, das weiß jeder.
Ja,
überall, wo man ist, sind vier Ecken.
Ja.
Ne? Und warum solltest du dich auf zwei Ecken beschränken bei Musik hören? Gibt ja keinen Sinn.
Nee, überhaupt nicht.
Entweder ein Ding in die Mitte, ne, das nach allen Seiten abstrahlt, wie so eine Sonne.
Ja.
Oder halt vier Sonnen in jeder Ecke eine.
Ja.
Also ich würde auch gerne in die Quadrophonie-Welt mal wieder rein. Also dafür bräuchte ich aber ein neues Haus, neue Wohnung. Ich träume ja auch immer von so einem kleinen Häuschen in der Innenstadt, wo ich so meine Platten lagere.
Ja.
Also komplett das Haus hat nur Platten.
Ja.
Ne?
Ja.
So eine Art Plattenladen, aber nur für einen selber und vielleicht für ein paar Kumpels. Questlove, der Drummer von den Roots, der Hip-Hop, amerikanischen Hip-Hop-Band Roots, der hat ein Häuschen, wo er ist ein fanatischer Plattensammler, hat 40.000 Platten, keine Ahnung, 50.000, 60.000, also richtig viel, weit im fünfstelligen Bereich und hat die alle in sein Haus gestellt, hat die natürlich alle noch nie gehört und wenn er sich entspannen will, geht er in sein Haus, so ein Häuschen und hört sich Platten an, geht in den zweiten Stock, hört sich andere Platten an. Da will ich auch irgendwann hin.
Ja.
Ich würde das auch der Öffentlichkeit so eine Art mal Museum kann man nicht sagen, aber ich würde es einem intimen Kreis zur Verfügung stellen.
Ja.
So eine Art Club. Allen Leuten, ich würde 100 Schlüssel herstellen, sagen wir mal.
Ja.
Jeder, der sich dafür interessiert, kriegt so einen Schlüssel und kann da jederzeit rein und sich Schallplatten anhören.
Ja.
Und vielleicht auch seine Eindrücke aufschreiben. ne, zu der Platte so eine kleine Rezension schreiben.
Ich habe mir jetzt ein festes Notizbuch neben mein Plattenregal gestellt, wenn ich meine Platten so durchhöre, weil ich so ganz viele Platten habe, die habe ich mir so wegen dem Cover gekauft oder weil ich sie irgendwie interessant fand oder so, dass ich mir immer bei Platten, die ich nicht so gut kenne, aufschreibe, welches Lied ich gut finde, damit ich das dann schneller wiederfinde, wenn ich so...
Mach doch einfach ein Kreuz hinten aufs Cover.
Auch eine schöne Idee.
Ja, aber du kannst ja nicht, das sind ja zwei getrennte Systeme. Da ist die Platte da hinten und hier ist das Buch.
Ja.
Ist das Buch weg und dann?
Aber ja, das wäre doof.
Ja.
Aber
wer sollte das? Dein Buch klauen.
Ja, eben.
Ja. Wo alles draufsteht, was die geilen Lieder sind, das will ja keiner wissen.
Ja, wissen will das jeder.
Ja, eben. Das ist schon wertvolles Wissen.
Ja, aber Cover ankreuzen ist ja natürlich auch Quatsch.
Wieso denn das? Ein Edding kriegst du für 1-2 Euro im Handel. Und dann nimmst du halt, wenn du willst, ich merke schon, du willst das Cover nicht anmalen,
ja,
ne? Ist richtig, nee, ne?
Ja, ist richtig.
Habe ich gleich gemerkt. Ja. Ne? Habe ich aber versucht zu überspielen. Aber dann kaufst du halt einfach so durchsichtige Außenhüllen. Ne?
Ja, die hasse ich auch. Ich habe ganz viele Platten gehabt in so Außenhüllen. Ich habe zuletzt in einem Anflug von schon fast einer Art Wut
Hass
alle abgemacht.
Und dann, wohin damit?
Habe ich jetzt alle irgendwo in den Schrank gelegt.
Was? Das ist ja total viel Platz.
Nee, das geht.
Ah. Verkauf sie einfach.
Ja, das habe ich einfach irgendwie, ich habe gedacht, was für ein Bullshit, sind doch Gebrauchsgegenstände. Ich finde, man muss es eben auch nicht, man sollte auch nicht so einen Kult aus Dingen machen, die für was anderes vorgesehen sind. Es ist einfach Bullshit, eine 3-Euro-Flohmarktplatte in der Plastikhülle zu haben. Die ist dazu da, dass sie gehört wird. Und wenn sie nicht gehört wird, dann kommt sie halt ins Regal, aber die muss jetzt nicht geschützt werden, als wenn es irgendwie der heilige Gral von sonst was wäre. Das ist einfach Quatsch.
Also manchmal gibt es ja auch das Moment, dass man Sachen vor sich selbst schützen muss. Also, dass du deine Platten vor dir schützen musst, weil du immer so ein Typ bist, der alles runterfällen ist, alles einmatscht und beschmiert und irgendwie rumsabbert und so. Das kann natürlich auch sein. Ja, vielleicht bist du so ein Typ, der unvermittelt vom Frühstückstisch aufsteht mit Nutella-Fingern und zu deiner Plattensammlung geht und dann, naja, das sieht nicht gut aus.
Na, bin ich gar nicht.
Bist du nicht? Also brauchst du keine Hüllen.
Na.
Aber lass der Menschheit ihre Hüllen.
Ja, aber es ist halt, man muss es eben auch nicht übertreiben. Man sollte sich am Ende des Tages, finde ich, immer daran erinnern, dass Schallplatten ein Gebrauchsgegenstand sind, auf dem Musik drauf ist und die man sich anhören soll.
Ich kann da nur zustimmen. Schöner hätte es auch deine Mutter nicht sagen können.
Das stimmt. Wahrscheinlich hätte sie es auch gar nicht schöner gesagt. Wahrscheinlich sieht sie es auch ganz anders. Ich glaube, sie ist gar nicht so ein Schallplatten-Fan.
Ja, aber auch mit anderen Sachen. Deine Mutter steht ja wahrscheinlich nicht auf Schallplatten, sondern auf Bücher zum Beispiel.
Na, mein Vater hatte wohl früher eine Plattensammlung, als ich noch nicht geboren war. Und meine drei Geschwister haben dann der hatte so eine Plattensammlung mit so Celentano-Platten-Singles und sowas. Und viel auch so französische Sachen. Und dann eines Nachmittags haben meine drei älteren Geschwister wohl aus welchem Grund auch immer damit Frisbee gespielt. Und dann hat er sich nie wieder Platten geholt.
Oh Mann, wie traurig.
Ja.
Das ist vielleicht das zweittraurigste Bild, was ich von Platten kenne. Das traurigste Bild, was ich von Platten kenne, ist diese Plattensammlung von einem Haus, in von mir einem skizzierten kleinen Häuschen. Sehr viel 1000 Platten. Und dann hat das Haus gebrannt. Und das Haus bestand aus Holz. Das Holz ist alles weggebrannt. Ja. Und das Vinyl und die Cover sind auch weggebrannt, weil sie aus Papier waren. Und das Vinyl ist so ein riesen Klumpen geworden.
Ja.
So ein riesen schwarzer, bizarr geformter, gespenstischer Riesenklumpen, so stalaktitenartig oder Stalagmiten, egal.
Ja.
Stalagmiten sind die von unten nach oben wachsen. Stalaktiten, die von unten oben nach unten wachsen.
Ja.
Eselsbrücke sage ich jetzt nicht.
Nee, kennen wir alle.
Das ist vielleicht das für mich traurigste Vinylbild, was ich kenne.
Ja.
Weil man kann noch erkennen, also man kann die Platten noch erkennen, sodass es mal Platten waren und teilweise sind die Rillen noch erhalten oder so, aber hört man nur zum Viertel oder Fünftel und der Rest ist so gematscht, das sieht so schlimm aus. Man denkt sich immer, oh, ist das furchtbar. So ein Mahnmal, Mahnmal.
Hast du eigentlich jemals damit geliebäugelt, dir diesen Bus zu holen, den man auf die Platte setzt?
Nee.
Ich auch
nicht. Ist so ein kleiner Bus, wo auf der Unterseite des kleinen Busses eine Nadel ist und der fährt die Rille in Kreisen ab, den Bus meinst du?
Genau.
Den sogenannten Vinyl-Killer. Der nennt sich im Volksmund Vinyl-Killer.
Ja.
Und ich glaube, er macht die Platte auch wirklich kaputt.
Eine Frage hatte ich noch an dich, eine letzte Frage. Das wollte ich noch klären, wenn es ums Thema Vinyl geht. Frage ich mich seit Jahren. Es gibt ja eine groß einen gemeinsamen Nenner, den sich alle Vinyl-Sammler und Fans und Aficionados, über den sie sich einig sind, was eine Platte killt.
Ja, was denn?
Was das Schlimmste ist, was eine Platte antun kann.
Mm, ja.
Und was eine Platte für immer sozusagen zerstört.
Waschen?
Nee, fast. Nass abspielen.
Ja, nass abspielen. Das darf man nur einmal machen und dann muss man es immer wieder machen.
Aber ist das, aber wieso macht man sowas?
Da löst sich der Schmutz aus den Rillen, indem er sich löst in der Flüssigkeit und schwimmt dann in der Flüssigkeit.
Ja.
Und die Nadel kriegt dann das, die Information besser, nämlich nicht verdreckt.
Ja.
Aber wenn die Platte wieder trocknet, senkt sich neben der Flüssigkeit auch der Schmutz wieder in die Rillen.
Ja.
Das heißt, du musst die Platte immer wieder nass abspielen, damit du diesen Effekt hast. Und deshalb ist beim Secondhand-Händler, auch wenn er ein guter Secondhand-Händler ist, verzeichnet, ob die Platte jemals nass abgespielt wurde, weil du sie ab fortan immer nass abspielen musst, weil sie sonst knistert wie Hulle.
Verstehe.
Das wusstest du alles wirklich nicht?
Nee, das wusste ich alles nicht.
Ach so, so ist es aber ernsthaft.
Ich wusste immer nur, dass das der Hass ist. Dass das für alle der Hass ist. Nass ist Hass.
Nass ist Hass, ja. Ist auch tatsächlich so. Das war die Sendung Weinen-Stories Bruch. Bruchstücke aus unserer Geschichtssammlung.
Ja, auch einfach der Bruch mit den Konventionen dieses Podcasts.
Aus dem Zusammenhang gerissen und zusammenhanglos.
Ja. Und auch völlig wirr teilweise. Teilweise hast du auf ganz andere Sachen geantwortet, als ich gefragt habe.
Ich habe gar nicht die Frage gehört.
Wir waren teilweise heute gar nicht im selben Raum. Also geistig.
Also leg doch bitte jetzt auf.
Liebe Freunde, das war eine weitere Folge Vinyl Stories. Schön, dass ihr dabei wart und ich bedanke mich an dieser Stelle bei dem Mensch, mit dem man so gut wie mit niemand anderem über Vinyl und unser aller Liebe dazu sprechen kann, nämlich der von mir hoch verehrte und geschätzte Gerion Klug.
Ich möchte das Lob und den Dank zurückgeben an Nils Bokelberg, der einzige Mann, der Mono, Stereo und Quattro in sich, in seinem eigenen Körper vereinigt und der Ohren hat, wie andere Leute, Trüffelnasen. Nils,
genau.
Vielleicht schaffen wir noch eine andere Staffel, eine nächste Staffel.
Ja.
Vinyl Stories, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen würden auf den Rillen dieser Welt.
Unbedingt, ich auch.
Und wir möchten uns gern verabschieden.
Was ist so ein Gruß unter Plattenfans? Gut, na, Rill.
Nee. Na, geht's dir heute wieder Mint? Nee, mir geht's heute ein bisschen VG Plus.
Alles klar. Rillgehauen. Bis dann.
Auf Wiederhören.
Ist eigentlich der Lieblingsdichter von Plattenfans Rilke?